Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Heute werfen wir mit unserem Finanzierungsoutlook 2026 mal einen Blick ins kommende Jahr. Und natürlich haben wir dafür geballte Expertise versammelt. Heute sogar, darüber freue ich mich besonders, alle bei uns im Studio. Ich stelle euch meine drei Gesprächspartner gern kurz vor, auch wenn ihr sie wahrscheinlich ohnehin schon kennt. Ich beginne mit Bernd Renz. Er ist als Commercial Director bei der Targobank verantwortlich für das Factoring-Geschäft. Ja, schön, dich wieder mit dabei zu haben, Bernd.
Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Der zweite im Bunde, kennen wir auch schon aus dem Vorjahr, Paul Kim, Finanzierungsberater, Managing Director bei Hertha & Co. oder auch Teneo. Fokus von Paul ist das LBO-Geschäft, aber das werden wir mitkriegen. Er ist auch darüber hinaus sprechfähig. Herzlich willkommen, Paul.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und natürlich haben wir auch einen Banker mit dabei. Oliver Wolter war stolze 17 Jahre bei der Rabobank in der Akquisitionsfinanzierung tätig und ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre, glaube ich, bei der SMBC und dort nicht nur Head of Leverage Finance für den Dachraum, sondern auch Chef der Niederlassung in Düsseldorf und verantwortlich für den Markt in Italien. Herzlich willkommen in die Runde, Oliver.
Guten Morgen, Bastian. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du darfst sogar gleich die erste Frage beantworten. Wir laufen seit Jahren rum und beklagen uns, oder ihr beklagt euch, dass die Kreditnachfrage so gering ist. Ist das immer noch aktueller Stand?
Ein bisschen gemischtes Bild. Klar, Corona, Ukraine, dann Trump mit den Zöllen hat die Märkte beeinflusst. Das erste Halbjahr war ein bisschen schwieriger von der Nachfrage. Seit Sommer sehr, sehr aktiv. Viele Anfragen, Large Cap, Mid Cap, Small Cap. Und jetzt kurz vor Weihnachten wird's wieder etwas ruhiger und der Ausblick, da kommen wir später nochmal drauf, sieht auch gar nicht so schlecht aus.
Ja, kannst ruhig schon mal was zu sagen. Du bist optimistisch für 26?
Vorsichtig optimistisch. Viele Indikationen gibt es, dass der Dealflow anspringen wird. Es gibt mehrere Situationen, die jetzt schon vorbereitet werden, auch Large Cap, große Spin-offs von Konzernen. Ich hatte mal gedacht, dass alle eigentlich schon verkauft haben, aber es gibt noch einige. Jüngstes Beispiel war BASF Coatings, was verkauft wurde an Carlyle und da kommen noch einige andere Transaktionen auf uns zu und auch die Private Equity Portfolien müssen langsam verkaufen. Durchschnittliche Haltezeit ist bei 6 Jahren und da muss was passieren.
Okay. Paul, wir haben uns über viele, viele Jahre hinweg daran gewöhnt, dass Geld eigentlich nichts kostet. Also ein bisschen Risikomarge, aber Basis eigentlich nichts. Das hatte sich jetzt aus historischer Sicht nicht dramatisch, aber für alle, die noch nicht so lange im Markt sind, dann eben doch sehr sprunghaft verändert. Jetzt geht's so langsam wieder nach Süden. Kann man vielleicht auch fürs kommende Jahr erwarten, dass es nochmal ein bisschen weiter runtergeht. Hat das für die Finanzierungsnachfrage irgendeine Bedeutung aus deiner Sicht?
Ja, es hat sicherlich eine gewisse Bedeutung. Ich würde es aber umgekehrt sehen. Die Spreads, die wir im Markt sehen, sind eigentlich das Ergebnis der jeweiligen Aktivität. Ja, und so wie das Jahr über von der Aktivität her stark fluktuiert hat in den Gesamtmärkten, so haben eben auch die Spreads etwas fluktuiert.
Okay.
Und wenn wir zum Beispiel die großen syndizierten Märkte anschauen in Europa, wir hatten die Delle genau im April, wegen hier Liberation Day Shutdown und jetzt dann auch wieder im Sommer oder späten Sommer wegen hier den ersten großen Big Large Caps Defaults im Loan-Bereich. Und seitdem sind die Spreads sind seit dem ersten Quartal eigentlich sukzessive oder sprunghaft eigentlich im zweiten Quartal hochgegangen. Und seitdem sind sie etwas wieder tighter geworden. Ja. Und insgesamt ist das ein Spiegel eben der Aktivität, die immer wieder von Large-Caps-Transaktionen stark beeinflusst wurde. Im Mid-Caps-Bereich hat sich leider gezeigt, dass die Aktivität insgesamt extrem niedrig war. Und insgesamt von den Märkten her, wir sind dieses Jahr auf einem ganz guten Kurs ungefähr 10% über Vorjahr zu liegen, was das Gesamt-Issuance-Volumen von Leverage Loans angeht. Also wir sind jetzt bei Year-to-Date irgendwo bei circa 330 Milliarden US-Dollar für den europäischen Markt gegenüber circa 300 Milliarden im Vorjahr. Und wenn du es runtersplittest auf LBO, auf etc., auch auf die lokalen Märkte, spiegelt sich das überall eigentlich ähnlich wieder. Ja, also es ist ein Wachstum da. Die Aktivität hat sich auch etwas zugunsten von M&A verschoben oder LBO. Wir haben letztes Jahr irgendwas weit unter 10% anteilig gehabt mit über 90% Refi-Aktivitäten. Dieses Jahr liegen wir schon bei immerhin irgendwo im Bereich 20% im Schnitt. Ja.
Okay, ja, da ist ja einiges los. Bernd, die Wirtschaft läuft nicht. Das sind typischerweise Zeiten für Factoring-Gesellschaften. Wie sieht es aktuell aus? Rennen Sie euch die Bude ein?
Ja, das stimmt. Ich wehre mich immer ein bisschen gegen das Vorurteil, Factoring ist dann nur in Krisenzeiten und nur für schlechte Unternehmen möglich. Das ist zum Glück nicht der Fall. Wir haben auch sehr gute und sehr gesunde Unternehmen. Aber in der Tat, Factoring läuft, ich will nicht sagen Krisenzeiten, aber in Zeiten, wo die Planung und wo etwas Unsicherheit in den Märkten ist, meistens ganz gut. Der Deutsche Factoring-Verband hat zum Halbjahr ein Wachstum von fast 8% prognostiziert. Wenn das sich bis Ende des Jahres so durchhält, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, müssten wir diesmal erstmalig die 400 Milliarden Grenze im Gesamtmarkt brechen. Und wir hoffen, dass wir vom Bruttoinlandsprodukt so knapp die 10% finanzieren. Wir waren immer so bei 9,3, 9,4, aber durch den Wachstum könnten wir knapp an die 10 rankommen. Also Factoring ist klar im Vormarsch. Wir sind gut unterwegs, ja.
Mhm. Seid ihr damit ein Ersatz für andere Finanzierer, die nicht mehr in der gewohnten Form zur Verfügung stehen?
Ich denke schon auch. Wie anfangs gesagt, Factoring eben asset-basiert mit Fokus auf den Forderungsstrukturen, auf die Werthaltigkeit der Forderungen, nicht unbedingt auf die Bonität, ist halt auch in der Lage, in schwierigeren Situationen einzusteigen. Und immer dann, wenn die klassische Hausbank vielleicht nicht mehr jede Finanzierung stemmen kann, nicht mehr jede Unsicherheit abwinkt und drüber hinwegschaut und die Kredite verlängert oder ausdehnt, ist asset-based gefragt. Wir sehen das im Bestandsgeschäft, wir sehen das aber auch in vielen Carve-outs, die wir momentan auf dem Tisch haben, dass eben, naja, ein Stück verkauft wird, die Planung, die Zukunft nicht ganz so klar ist und dass dann eben nicht jede Bank möchte, sondern dass die Asset-Based-Finanzierer ein bisschen im Vormarsch sind. Von dem her, ja, wird so sein.
Oliver, die Banken sich darauf. Wir haben jetzt von Paul ein bisschen was gehört zum Thema Margen, von Bernd was zum Thema Verfügbarkeit, Finanzierungsbereitschaft. Wie guckst du als Bank da drauf?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass 24, 25 gab es immer noch mehr Angebot an Krediten als Nachfrage und das drückt auf die Margen, auf die Fees und leider auf die Strukturen. Wenn wir uns dann abseits vom Bankengeschäft vielleicht noch den Private Debt Bereich angucken, kommen auch immer mehr Spieler in den Markt und bei einem mangelnden Anzahl von Transaktionen führt das auch wieder dann natürlich zu erheblichem Druck bei Margen, Fees und Strukturen. Und da muss man natürlich dann als Kreditgeber auf der Private Debt Seite, wir haben ja auch mehrere Debt Funds selber, also auf der Bankenseite natürlich sehr selektiv sein.
Was ich bei euch, Olli, ja gerade eigentlich spannend finde, ist, dass ihr sowohl im Direct Lending als auch im klassischen Banking unterwegs seid. Und das ist zwar auch ein Trend, den wir durchaus bei mehr Banken mittlerweile beobachten, aber es zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, den Drang dazu, sich irgendwo vielleicht zu hedgen in einem Markt, der eben, wie ich schon beschrieben hatte, sehr stark fluktuiert. Ja. Und das ist ganz klar auch in den Aktivitäten zu sehen dieses Jahr. Die Momente, wo die Märkte geschwächelt haben, wurden ganz stark von Direct Lending aufgefangen, auch eben oder gerade im Large Caps. Und das hat eben auch die Aggressivität von Terms und das Tightening von Spreads im Direct Lending stark beeinflusst. Ja, weil natürlich diese Deals, die da durchgegangen sind, sind im hohen Maße dann Sought-After-Deals gewesen, viel im Tech-Bereich, auch im Healthcare-Bereich, das sind so die starken Branchen gewesen dieses Jahr, wo Direct Lending eben vehement Volumina auffangen konnte, die der liquide Markt dann in dem Augenblick vielleicht nicht so ganz aufnahmebereit war zu. Und das ist eben eine insgesamt spannende Entwicklung, die mittlerweile dazu führt, dass die Hälfte aller Transaktionen europaweit selbst im Large Caps eben durch Direct Lending finanziert wird.
Also über den LBO-Markt sprechen wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher, aber lasst uns erstmal auf den Corporate-Markt gucken. Wir sehen, das kann man vielleicht für den LBO-Markt auch sagen, aus meiner Sicht seit Jahren eine zunehmende Zweiteilung des Marktes in, du hast das eben gesagt, die Sought-After-Assets, die jeder haben will. Da kann man sensationelle Konditionen erzielen. Und die anderen Assets, die irgendwie keiner so richtig haben will. Und da wird es dann schwer, meine ich, das überhaupt finanziert zu bekommen. Teil dir die Analyse, fangen wir vielleicht mal mit dir an, Oliver. Und ist das was, wo wir in 2026 vielleicht ein bisschen Hoffnung haben dürfen, dass breiter wieder finanziert wird? Oder verstärkt sich dieser Trend sogar noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass sich dieser Trend weiter verschärfen wird. Es gibt im LBO-Bereich, aber im Corporate-Bereich Flavor-of-the-Month-Deals, Software, Insurance-Brokers, bestimmte Industrien mit starkem Wachstum und die Banken wollen natürlich und auch Debt-Funds an diesem Trend partizipieren. Ich nenne sie mal Old Economy, Metal-Bashing-Industrien oder auch Unternehmen, die in sehr zyklischen Branchen unterwegs sind, wie Automotive, Chemie, ist es natürlich schwieriger, dort ein Leverage raufzusetzen, weil die Planbarkeit einfach nicht gegeben ist. Also ich fürchte, dieser Trend wird weiter anhalten. Auf der anderen Seite werden auch immer mehr Debt Funds natürlich im Markt aktiv, die Distressed oder sozusagen Reshaping fokussieren. Und die können natürlich dann zum Einsatz kommen. Aber das sind auch dann natürlich wieder ganz andere Margen, die dann wieder gefordert werden. Und dann ist die Frage, ob der Cashflow dann das natürlich hergibt.
Welche Rolle könnt ihr denn da spielen, Bernd? Also du hast es eben schon gesagt, ihr geht in Lücken rein, aber ihr könnt ja vermutlich als Asset-Based-Finanzierer auch mit euren ergänzenden Instrumenten, die jetzt nicht alle ihr im Baukasten habt, aber andere Spieler, ja nicht komplett das ersetzen, was die Banken nicht mehr reingeben an Finanzierung. Oder kann man sich Hoffnung machen, dass ihr da wirklich auf breiter Front auch unterstützen könnt?
Das ist eine gute Frage. Wenn man sich auf die Assets konzentriert, egal ob es jetzt eine Factoring-Finanzierung, Leasing, Lager oder was auch immer damit dazukommt, ist, man braucht halt ein finanzierbares Produkt und das selektiert das Ganze schon. Also wenn man als Beispiel einen Maschinenbau nimmt, die Forderungen sind nun mal nicht faktorabel, weil Anzahlungen, Teilzahlungen, Schlussrechnungen sind, da kann die Bonität noch so gut sein, wir werden das nicht strukturiert bekommen. Also es gibt Bereiche, da kann der Asset-Based-Lender nicht einsteigen und nicht helfen. Da muss es die Bankenlandschaft oder wer auch immer tun. In den Bereichen, wo die Assets grundsätzlich faktorabel sind, wo die Investitionen grundsätzlich leasbar sind, glaube ich schon, dass der Bereich mehr übernehmen wird. Wir merken schon einen Trend zur Diversifizierung in der Finanzierung. Wir sehen viele, auch größere Deals, die eben sagen, wir wollen nicht nur wie früher vielleicht die Bankfinanzierung und mal eine Anleihe begeben, sondern wir wollen doch 2, 3, 4 Player in der Finanzierung im Hause haben, um, sollte sich der Cashflow verändern, sollte sich die wirtschaftliche Situation verändern, flexibler zu sein und nicht immer alles aus einem Korb zu haben. Denn klar, wenn ich lauter bonitätsabhängige Finanzierungen habe und meine Bonität wird schlechter, werden vermutlich alle Finanzierer ein Problem kriegen. Dann ist es gut, wenn ich noch einen zweiten, dritten Korb da habe. Von dem her, da wo es geht, sehe ich schon eine Veränderung zur Diversifizierung und zum größeren Einbau von Asset-Based-Situationen und Lösungen.
Aber habt ihr als Branche überhaupt die Firepower, um wirklich in der Breite deutlich mehr zu machen? Also mal ein doppeltes, dreifach so großes Factoring-Volumen, wie wir aktuell haben. Kann das der Markt überhaupt stemmen?
Klares Ja. Wenn wir uns die großen Player auf dem deutschen Factoring-Markt anschauen, die Top 5 sind alles Finanzierer, die zu einer großen Bank gehören, die auch im klassischen Bankfinanzierungsspektrum unterwegs sind. Und ob das jetzt eine Targobank, wir sind als Credit Mutuel Konzern im Hintergrund, ob es eine Commerzbank ist, ob es eine Deutsche Bank ist mit der Postbank Factoring oder ob es die Kreissparkassen sind, da haben eigentlich alle immer einen große Finanzierer, große Bank im Hintergrund, die selbstverständlich in der Lage ist, auch das Volumen zu verdoppeln. Die Refi wird für die Anbieter nicht das Thema sein.
Okay, na das klingt ja schon mal ganz gut. Paul, deine Einschätzung zum Thema Zweiteilung des Marktes interessiert mich natürlich auch und das vielleicht nochmal unter besonderer Berücksichtigung der Rolle eines Finanzierungsberaters. Denn am Ende, machen wir uns nichts vor, wenn der Markt einfach ist, highly sought after assets, das kriegt ein Kunde zur Not auch alleine finanziert, vielleicht nicht ganz so schick wie mit euch. Aber da, wo eigentlich die Finanzierer zurückhaltend sind, da müsstet ihr doch eigentlich eure ja auch nicht ganz geringe Fee rechtfertigen. Also was könnt ihr da tun? Was geht und was geht aber auch nicht? Was packt ihr vielleicht noch gar nicht erst an?
Ja, das ist alles richtig, was du sagst. Ich kann auch Bernds Ausführungen nur bestätigen. Factoring ist nicht nur ein teilweise Auffangbecken, sondern wir empfehlen eigentlich jedem Unternehmen, das factoren kann, sich auf jeden Fall Factoring zu besorgen, weil eine günstigere Finanzierungsform gibt es eigentlich fast nicht. Ja. Dazu kommen natürlich andere Asset-Based Finanzierungsarten, die mittlerweile immer mehr in den Vordergrund treten, aufgrund eben dieser Zweiteilung im Markt, wie du sagst. Also Sought-After-Assets werden von allen umgarnt und Assets, die eben keiner haben will, stehen dann plötzlich irgendwie nackig da, obwohl sie eigentlich auch irgendwo ein Geschäft haben, das seine Daseinsberechtigung hat. Da zählt dazu, was weiß ich, Alternativfinanzierungsstrategien aus Sale und Leaseback. Vielleicht irgendwie mehr Real Estate auslösen. Vielleicht schauen, dass man irgendwie Inventory zwischenfinanzieren kann. Das sind alles so, sag ich mal, die traditionellen Mittel. Dann kommt das Kapitel hinzu, was Oliver schon erwähnt hat, nämlich opportunistische, also Special Opportunity Lenders aus dem Direct Lending, die gerade darauf spezialisiert sind. Es muss nicht unbedingt Distressed sein, das ist eigentlich sogar nochmal eine separate Kategorie, sondern die zunächst mal bereit sind, einfach komplexere Fälle anzugehen, die traditionelle Finanzierer weniger anfassen würden. Jetzt sind die allerdings auch, ja, muss man auch immer mit Vorsicht genießen, immer sagen alle, dass alle flexibel sind und auf Situationen reagieren können, wo andere nicht reagieren können. Und in der Diskussion stellt man doch ganz schnell fest, dass viele doch ein relativ einfaches Rulebook haben, zum Beispiel, dass es eine fixe Asset Base haben muss oder dass eine gewisse Mindestbonität dann doch wieder irgendwie erwartet wird. Aber genau dafür, und deswegen bin ich dankbar, dass du die Frage so gestellt hast, wie du sie gestellt hast, sind genau, denke ich, die Berater da. Weil wir haben den größten Überblick über den Markt, denke ich, und eben den Zugang zu all diesen Marktspielern. Es fängt eben bei sowas wie Bernd und Factoring an und hört eben irgendwo bei hochspezialisierten Distressed Funds auf, die eben hochspezielle Produkte eben auch platzieren. Und dazwischen spielt sich alles ab, im Prinzip zwischen Senior und Equity, würde ich sagen, in egal welcher Produktform, ob jetzt kapitalmarktorientiert oder nicht, ob jetzt unabhängig vom Instrument. Ja, das ist eigentlich die Kunst des Beraters, auf die Situation möglichst ein geeignetes Instrument zu finden und die entsprechenden Marktspieler dahingehend anzusprechen. Heißt das, dass wir Unmögliches schaffen können? Natürlich nicht. Wir können auch am Ende des Tages nicht zaubern. Wir können aber den Markt natürlich in einer Breite überschauen und auch bearbeiten, der im Zweifel von dem Kunden so gar nicht gecovert werden kann. Ja. Und ich möchte ein anderes Beispiel für alternative Finanzierungen nennen, was in den letzten Jahren auch schon in Deutschland deutlich an Bedeutung gewonnen hat, sind zum Beispiel diese Nordic Bonds, die auch von deutschen Emittenten begeben werden können. Auch das ist ein separates Marktsegment, das vollkommen entkoppelt ist vom deutschen Grundmarkt. Das hat nichts mit dem deutschen Schuldscheinmarkt zu tun, das hat auch nichts mit dem deutschen Anleihemarkt zu tun.
Oliver, wir haben wie selbstverständlich eben darüber gesprochen, dass wenn es an die schlechten Risiken geht, dann die Debt Funds zum Zuge kommen sollten oder könnten. Müsste es nicht eigentlich genau andersrum sein? Ich meine, die Banken haben ein riesengroßes Portfolio, über das sie auch schlechte Risiken eigentlich abfedern können. Die Banken haben die große Risikomessungskompetenz. Die Debt Funds haben alle ein winzig kleines Portfolio, können sich eigentlich auch gar keinen einzigen Ausfall leisten. Warum nehmen nicht die Banken, wie das doch volkswirtschaftlich aus meiner Sicht ihre verdammte Aufgabe ist, Risiken in ihr Buch, streuen es breit, aber nehmen tatsächlich Risiken und stürzen sich nicht alle nur auf die Fälle, von denen sie fest davon ausgehen, dass sie nie ausfallen werden?
Banken werden immer gute Risiken primär in die Bücher nehmen, genauso Debt Funds. Aber es gibt, wie Paul schon sagte, verschiedene Debt Funds, verschiedene Ansätze. Es gibt die Plain Vanilla Debt Funds, die das Kreditgeschäft genauso betreiben wie eine Bank im Prinzip. Aber es gibt halt auch Debt Funds, die höhere Renditeforderungen haben, die höhere Risiken eingehen. Also es ist nicht so, dass Debt Funds immer schlechte Risiken nehmen. Also da gibt es ganz klar geteilte Welten und Märkte. Und Banken konkurrieren ganz knallhart mit Debt Funds. Ich nenne sie Plain Vanilla Debt Funds. Und dann gibt's diese Distressed Restructuring Funds, wie auch immer man sie nennt, die sich auch schwierige Themen angucken. Und die laufen sich jetzt so langsam warm und gucken natürlich sich auch dann die Transaktion an. Aber nicht alle Transaktionen finden dann auch eine Finanzierung Ende des Tages.
Aber die Banken nehmen die schlechten Risiken nicht, Bernd, oder? Zumindest nicht am Anfang. Die laufen höchstens mal in schlechte Risiken rein.
Muss man, glaube ich, zustimmen. Ich meine, es ist wie immer im Leben, wenn ich hohe Zinsen möchte, muss ich vermutlich mehr Risiko in Kauf nehmen, als wenn ich weniger Zinsen nehme. Das ist bei der Anlage genauso wie im Kreditgeschäft. Und die Banken haben sich schon mehrheitlich entschieden, eher über die Preispolitik zu gewinnen, sprich günstigere Zinsen anzubieten und daher auf die Top-Bonitäten zu achten. Wenn dann ein Kunde in die Krise rutscht, wenn sich die Bonität verschlechtert, und verhalten sich meiner Meinung nach die Banken sehr unterschiedlich. Manche bleiben lange dabei, andere werden früher nervös und versuchen rauszukommen. Auch da, glaube ich, ist viel Know-how in den Risikoabteilungen in den letzten Jahren verloren gegangen, weil wir ja mehrere Jahre keine Risiken hatten oder so gut wie keine und so gut wie keine Insolvenzen. Also ob die ganzen Special-Abteilungen, die sich dann um die Intensive-Care-Fälle können, noch so gut aufgestellt sind wie vielleicht vor 10 Jahren, würde ich bezweifeln. Also daher, die Entwicklung ist bei allen Banken anders, aber der Einstieg, muss ich dir recht geben, die klassische Bank möchte kein Risiko als Neukunden.
Und lass uns nochmal kurz mit der Frage beschäftigen, wo man denn dann trotzdem Geld bekommen kann. Also da seid ihr da, Bernd, und deine Branchenkollegen, da sind die Debt Funds da. Und Paul, du hattest eben schon mal den Nordic Bond Markt angesprochen, der ja auch durchaus gewillt ist, etwas größere Risiken zu finanzieren. Wie sieht's insgesamt aus am Kapitalmarkt? Wir haben High-Yield-Bondmarkt. Wie ist da die aktuelle Verfassung und auch deine Erwartung für 2026? Dann sagst du vielleicht aber auch nochmal was zur Größenordnung, die man haben muss als Kunde, um überhaupt an diesen Märkten aktiv sein zu können.
Gerne. Also im High-Yield-Bondmarkt haben wir eigentlich eine relativ ähnliche Entwicklung gesehen wie im Institutional Leverage Loan Bereich. Will sagen, Markt ist etwas gewachsen, auch grob 10%, hat aber ähnlich fluktuiert. Das hängt dann auch relativ eng zusammen und hat eine ähnliche Spread-Entwicklung gehabt. Wenn du dir den Mix anschaust im iTrax, der war im ersten Quartal noch unter 300 und ist zwischendurch bis auf über 400 gestiegen und ist jetzt wieder unter 300. Also das zeigt so, wie diese Märkte eben dieses Jahr fluktuiert haben, hatte ich ja eingangs beschrieben. Ja, sowas wie Nordic Bonds ist halt spannend, weil das eben neue Märkte öffnet, wo in der Tat eben auch höhere Risiken bepreist werden. Es gibt noch weitere Märkte, wie zum Beispiel auch ein Schweizer Anleihemarkt, die auch spannend sein können, die eben auch deutsche Emittenten zulassen. So sind eben doch einiges an Alternativen gegeben. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den Oliver auch aufgemacht hat, und würde ganz ketzerisch mal deine Frage von vorhin ein bisschen umdrehen. Und zwar, warum nehmen die Banken nicht die schlechten Risiken? Ich behaupte sogar im Gegenteil. Gerade jetzt, wo es doch bei vielen Unternehmen kriselt, sind viele Banken viel länger dabei, höhere Risiken länger beim falschen Preis zu dulden in den Büchern, aus verschiedenen geschäftsstrategischen Gründen. Also zum Beispiel, weil der Kunde lokal extrem wichtig ist, ja, weil es sich um einen besonders großen Kunden handelt, etc. Und daher behaupte ich sogar im Gegenteil, das Problem oder Teil des Problems im deutschen, speziell im deutschen Markt und damit auch ein Problem gerade für viele Debt Funds, hier in die klassischen Corporate-Finanzierungen reinzukommen, was in anderen Ländern, zum Beispiel USA, UK, total üblich ist, wodurch ja der Markt insgesamt aufgefangen wird, ist in Deutschland eben nicht so leicht möglich, weil wir dazu tendieren, eben in diesen Corporate Loans, gerade im größeren Bereich, sehr niedrig zu pricen. Und dann hat ein klassischer Debt Fund returnmäßig kaum eine Chance, da reinzukommen. Und das, denke ich, sehen wir auch im deutschen Markt. Ja.
Sehe ich auch so, mit der kleinen Einschränkung, dass die meisten Banken ein Relationship Banking betreiben. Das heißt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann ist natürlich die Frage, wann fängt die schlechte Zeit an, dass man sich als Bank verabschieden sollte. Aber ich glaube, die meisten Banken haben Interesse, den Kunden auch in schlechten Zeiten zu unterstützen. Das hat man die Banken während Corona gemacht, während Ukraine, und das wird man jetzt auch tun. Aber das hat alles natürlich auch sein Ende. Im Bereich Corporate und auch Debt Funds sehe ich das genauso wie du, Paul, dass natürlich da die Renditeanwartungen von den Debt Funds einfach viel höher sind als das, was die Corporates dann bei einer Bank bekommen können. Gerade im Investment Grade, brauchen wir gar nicht drüber reden, selbst im Sub-Investment Grade sind die Unternehmen ja stark umworben, deutscher Mittelstand, noch sehr, sehr, sehr günstig Geld. Es gab mal Banken, die haben auch deutsche Banken einen Debt Fund geraced für diese Mittelstandscompanies, aber man ist nie mit den Renditeanforderungen dann hingekommen. Das heißt, das wird sich vielleicht ändern. wenn Debt Funds auch etwas mehr als nur Finanzierung geben, sondern dann auch vielleicht für Nachfolgethemen, für CapEx, M&A einfach weitergefasst. Und da gibt es auch einige Debt Funds, die das Geschäft im Corporate-Bereich auch sehr erfolgreich gestalten. Und davon werden wir auch mehr sehen.
Jetzt komme ich hier kurz rein, Paul. Aber wenn du sagst, dass das Problem ist, die Debt Funds können hier in Deutschland nicht so wachsen, wie es in anderen Ländern ist, weil sie vielleicht zu teuer sind und weil die deutschen Banken noch genügend auch schwierige Bonitäten finanzieren. Gegenfrage, wäre ja toll, wenn es so wäre, wenn es für die deutsche Wirtschaft so gut läuft, dass sie über die normalen Banken zu günstigem Geld ausreichend finanziert sind und wir benötigen gar keine Debt Funds, wäre ja eigentlich alles gut. Oder siehst du es anders?
Ja, gutes Argument. Ich sehe das halt folgendermaßen, dass ja, diejenigen, die Kredite bekommen, das kommt wieder zu diesem alten Problem oder zu dem ursprünglichen, da kommen wir zurück zu der ursprünglichen Ambivalenz eben im Markt. Diejenigen, die Kredite bekommen aufgrund von Story, Segment, Sektor, Bonität, die bekommen halt eben überaus gute Konditionen. Und diejenigen, die da eben nicht reinfallen, die haben dann fast zu nichts Zugang. Ja, und deswegen, ja, denke ich, ist das mehr so ein Spiegel von unserer Marktspaltung. Und ich habe nur das als Beispiel angebracht, weil wir eben in anderen Ländern teilweise fast den kompletten Rückzug der Corporate-Banken aus dem Corporate-Geschäft sehen, weil das in höchstem Maße aus dem privaten Sektor, also von Private Debt Funds, übernommen wird.
Aber ich glaube, wir müssen wirklich grundsätzlich ganz klar unterscheiden in dieser Diskussion, ob es um ein Corporate geht, also Non-Sponsor oder Sponsor-Business. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Welten. Und im Corporate-Bereich etwas schwächer ausgeprägt, die Debt Fund Aktivität. Dann haben wir den Crossover-Bereich, den ich persönlich sehr spannend finde, der auch weiter an Bedeutung gewinnt. Und dann haben wir die PE-Backed-Transaktionen, wo Debt Funds naturgemäß teurer sind als eine Bank, aber auch mehr Leverage geben, mehr Flexibilität und all diese Aspekte, die die Kunden schätzen, alles aus einer Hand. Und das sind, glaube ich, so diese Markt- und Gemengelage, die wir ganz klar unterscheiden müssen.
Aber den Crossover-Bereich siehst du weiterhin als klaren Bankenbereich im Corporate-Segment?
Ein klares Jein. Bei uns im Haus haben wir eine Überschneidung, dass wir uns das zusammen immer mit unseren Corporate-Banking-Kollegen anschauen und dann entscheiden, ist es eher ein Corporate-Banking-Kunde, der Crossover, oder ein Leverage-Kunde, und wenn es Leverage, dann meistens auch höherer Leverage, höheres Pricing und dann eventuell vielleicht auch ein Teil-Exit zu Private Equity, ein voller Exit oder auch dann ein IPO, und da können wir die Kunden sehr, sehr flexibel begleiten und wir finden es sehr, sehr spannend.
Ja, also das, klar, der Unterschied macht, ob es ein Sponsored Deal ist oder nicht. Und die Risikoeinteilung, das ist eigentlich die zweite Frage. Es ist halt nur per Definition, so wie PE-Strukturen aufgesetzt werden, landest du halt nie im Investment-Grade-Bereich eigentlich. Oder obwohl, auch das ist nicht ganz korrekt. Es gibt durchaus Fälle, die man so, doch so niedrig levert, dass man wieder versucht, letzten Endes Investment-Grade-Strukturen zu spiegeln.
In welchen Fällen, Bernd, kommt denn ihr als Asset-Based-Finanzierer zum Zuge? Also mal ab welcher Risikoklasse kommt ihr überhaupt ins Spiel? Darüber wird es dann typischerweise komplett von den Banken weggefrühstückt. Und in welchen strukturierten Finanzierungen habt ihr auch eine Chance, zum Zuge zu kommen? Und vielleicht das nochmal, verändert sich da gerade irgendwas? Oder ist das so, wie du es die letzten 5 Jahre auch schon beobachtet hast?
Also idealerweise kommen wir in allen Strukturen zum Einzug, weil es einfach eine sehr sinnvolle Ergänzung und Diversifizierung des Finanzierungsmixes ist, muss ich jetzt sagen.
Und seid ihr ja nicht ganz billig.
Ja, das stimmt. Im klassischen Vergleich zum nur Bankkredit ist Factoring A aufwendiger und B teurer, ist so. Also realistisch, bietet nebenbei aber noch ein paar Zusatzdienstleistungen auch. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Nein, aber ernst. Die Frage ist schon nicht ganz einfach zu beurteilen. Man muss, glaube ich, 2 Dinge auch unterscheiden, ist die Größenordnung der jeweiligen Transaktion und die Firma. Die ganz großen Deals in Übernahmesituationen ist meistens Factoring nicht die erste Wahl. Da sind die Banken direkt dran. In der klassischen Nichtübernahme, also im klassischen Corporate Banking, kommt es immer mehr dazu, dass man eben, wie anfangs erwähnt, eine Diversifizierung sucht und Factoring oder eine ABS-Struktur zur normalen Finanzierung beimischt, in guten wie in schlechten Bonitäten oder bei guten wie bei schlechten Bonitäten. Im mittelgroßen Segment und im kleineren Segment ist Factoring immer öfters mit dabei. Man sieht es auch, 10% des Bruttoinlandsproduktes werden gefactored. Das ist schon auch ein gewisser Anteil. Und anteilig, umso schlechter die Bonität wird, sprich umso weniger Varianten und Alternativen es am Markt gibt, ist umso mehr ist Factoring gefragt. Und umso besser die Bonität ist und umso mehr Varianten man hat, umso weniger oder umso geringer ist der Anteil und wir haben nur noch eine Diversifizierung, eine Beimischung. Und bei den Übernahmefinanzierungen ist es ein bisschen ähnlich. Die klassischen Carve-Outs, wo wir gerade sehr, sehr viele sehen, so bis 500 Millionen Umsatz, die ausgeklagert werden, ist Factoring so gut wie immer mit ein Thema als Beimischung. Bei den ganz Großen wird es teilweise weniger.
Akquisitionsfinanzierung ist ein gutes Stichwort. Oliver, deine Domäne, seit du arbeitest, glaube ich fast. Wir hören da, dass es zunehmend schwieriger wird, Bankenkonsortien zusammenzustellen ab einer gewissen Größenordnung, weil einfach etliche Banken nicht mehr in der Größenordnung einsteigen, wie sie das früher noch getan haben. Kannst du das bestätigen? Und wenn wir mal auf das nächste Jahr gucken, was ist deine Erwartung für den Themenbereich Acquisition Finance?
Also die Bankenkonsortien entstehen ja durch Underwrite. Und diese Underwritings werden wir im Large-Cap-Bereich auch weiter sehen. Die haben wir gesehen in 25, die werden wir in 26 sehen. Also die Zusammenstellung und die Syndizierung von Krediten ist weiterhin en vogue. Syndizierungen gehen nicht immer zu Banken, sondern auch zu anderen Institutionals, aber der Markt ist dort groß genug. Wir erwarten schon relativ viele Amend-to-Extend-Refinance-Reprice, auch im Jahre 25. Wir erwarten, wie schon vorhin erwähnt, einige große Carve-Outs. Wir erwarten, dass aus den bestehenden Portfolien von Private Equity viel Impulse kommen werden. Gerade auch in Deutschland im Bereich Defense, denke ich, wird es einige Bewegungen geben im Infrastrukturbereich. Also im Bereich Anleihen. Viele Anleihen werden jetzt in 26, 27 fällig. Das sind über 500 Milliarden, die jetzt auch refinanziert werden müssen. Also wir werden genügend Anlässe bekommen. Es ist immer die Frage dann vom Finanzierer, ist es mein Risikoappetit, den ich haben möchte, ja oder nein? Das Gleiche gilt für die Debt Funds. Und wir machen uns eigentlich keine Sorgen. Die Anfragen werden auch weiterhin gut reinkommen in 26.
Ja, also das ist natürlich genau richtig. Das ist größenmäßig abhängig. Ich denke, das, was du postuliert hast, Bastian, bezieht sich vor allem auf die kleineren Transaktionen im Bereich bis zu 200 Millionen Dealvolumen, die traditionell eben von Banken für Banken underwritten wurden oder wo man Banking Clubs eigentlich klassischerweise gebildet hat in den letzten 15 Jahren. Ne? Der Markt ist schwierig, weil die Midcaps-Banken ungerne das Risiko der Distribution an andere Banken übernehmen, weil das ist natürlich kein tiefer Markt. Ja. Das spiegelt sich eben auch darin wieder, dass du einen Banking Club, den du ja als Ersatz dazu generieren würdest, ist eben durch die Liquidität der Banken bestimmt. Und wenn du dir anschaust, wie viele Spieler gibt's im deutschen LBO-Geschäft, welche Banken gibt's da und wie groß ist die durchschnittliche Ticketgröße? Also wenn du nur schon ein Business mit, sagen wir mal, 40 EBITDA anschaust, ja, wo du vielleicht viermal Leverage drauf kriegst, ja, dann bist du von mir aus irgendwo im Bereich 160 Millionen Volumen, mal abgesehen jetzt von Sidelines. Da kriegst du vielleicht im Schnitt einen feinen Ticket von 30 Millionen pro Bank. Das heißt, du brauchst schon 5, 6, 7 Banken, nur um diesen Deal zu stemmen. Die musst du erstmal zusammenbekommen, dass du diese Anzahl von Banken bei der Dealgröße mit der Ticketgröße zu den gleichen Terms reinbekommst. Und das Ganze dann auch noch am besten von dem Hintergrund einer kompetitiven M&A-Auktion, wo dir kaum Zeit bleibt. So, und das ist eigentlich der Hauptgrund, das Schwächeln in diesem Midcaps-Bereich, warum der Markt mittlerweile eigentlich klar von den Debt Funds dominiert wird. Und im größeren Bereich gebe ich Oliver vollkommen recht. Da ist, also wir reden von Kreditvolumina da, aber jenseits von 250 Millionen eigentlich. Man sagt eigentlich, das ist so ein bisschen die Größenordnung, wo du in die liquiden Märkte gehen kannst. Das gilt sowohl für den High Yield Bond wie auch für den Institutional Loan Bereich. Und da ist halt genügend Liquidität da, um diese Volumina aufzufangen. Das ist das, was die großen paneuropäischen Banken und US-Banken gerne underwriten. Und das ist eben durch diese Fluktuation im Markt bestimmt gewesen, die ich vorhin beschrieben habe. Ich will sagen, Anlässe gibt es, glaube ich, grundsätzlich genug, um den Markt zu versorgen. Ich hatte ja eingangs auch beschrieben, 80% der Aktivitäten war Refi bestimmt. Da fallen Repricings und A&Es mit drunter. Und dieses Jahr ist eben der Anteil LBOs etwas gestiegen. Und ich denke, also unser Ausblick aufs kommende Jahr ist eigentlich, dass das so ungefähr weitergehen wird. Wir hatten ja dieses Jahr mehr oder minder eine Seitwärtsbewegung, ja, etwas Wachstum in den Loan-Volumina. Wir sehen keine Anzeichen, warum sich jetzt das plötzlich ändern soll. Die geopolitische Situation ist nach wie vor problematisch. Ein ganz großer Punkt, denke ich, den manche vergessen, die gerne irgendwie optimistischer sein wollen, ist, aufgrund all der Unsicherheiten sind die Unternehmen selber ja konservativ in ihrem Ausgabeverhalten. Und das heißt, dass Investitionsprogramme aufgeschoben werden, solange es geht, ja. Und wenn du nicht großartig neu investierst, gibt es keine großen Wachstumsimpulse. Und das ist auch meines Erachtens zumindest ein Teil zumindest dessen, warum die M&A-Aktivität immer wieder so ein bisschen stolpert, weil die Businesspläne der Unternehmen momentan einfach nicht so toll aussehen. Was ist denn die große Equity-Story, ja? In Ermangelung von einer, sage ich mal, rosigen Aussicht oder eher mit einer Aussicht auf eine zweifelhafte Marktzukunft, ja? Da kann dir keiner plötzlich irgendwie die tolle Equity Story an die Wand malen, ja. Und meines Erachtens ist das auch mit einer der Gründe, warum eben die IPO-Märkte so enorm fluktuierend sind, ja. Gab nur ganz kurze Fenster, wo mal was ging und ansonsten auch eher geschwächelt, ja.
Wenn ich es mal ein bisschen plakativ zusammenfasse, Bernd, dann kann man Factoring doch im Wesentlichen an zwei Stellen brauchen, wenn es nicht so gut läuft und ich dringend Liquidität brauche. Oder wenn ich dramatisch wachsen will und dringend Liquidität brauche. Der zweite Fall, kommt der in eurer Unternehmenspraxis überhaupt noch vor?
Ja, definitiv ja. Also wir sehen immer wieder und oder sehr, sehr oft Firmen, die eben eine riesen Wachstumsstory haben und das Wachstum noch nicht 1:1 in der Bilanz niedergegossen ist. Also sprich, die Erträge aus dem Wachstum noch nicht da sind oder erst kommen oder eben die Investitionen gerade im Vordergrund sind und dementsprechend vielleicht die Verschuldung ein wenig zunimmt und der Verschuldungsgrad höher wird. Aber das ist eine Wachstumsstory und die sehen wir sehr, sehr oft. Also definitiv ja.
Okay. Oliver, wie sieht's bei dir aus? Also Paul war eben ein bisschen skeptisch für das ganze Thema Investitionen und Mut auf der Unternehmensseite. Wo er ja recht hat, ist keine Finanzierung ohne Nachfrage. Was werden wir da 2026 erleben? Kannst du uns ein bisschen mehr Hoffnung machen, dass großvolumig Wachstum finanziert wird?
Ja, also wir haben jetzt viele Jahre gehabt, wo wenig M&A-Aktivität war, weil Hauptproblem war immer, eine Bewertung zu finden, die Käufer und Verkäufer zufriedenstellend getroffen hat. Wir haben aber größere Zwänge. Es wird immer mehr Dry Powder eingesammelt, sowohl auf der Private Equity Seite als auch auf der Private Debt Seite. Die Märkte oder Investitionen in diese Debt Funds werden noch geöffnet für Privatpersonen über verschiedene Vehikel. Da kommt mehr Liquidität rein. Diese Liquidität muss investiert werden. Wir haben momentan die Private Equity Deals in den Portfolien liegen, die auch irgendwann mal nach 6-7 Jahren auch verkauft werden müssen. Und dann muss man natürlich sagen, okay, Money Multiple hin oder her, ich will in Fundraise gehen, ich muss jetzt mal verkaufen und dann vielleicht nicht auf die Bewertung hoffen, die ich vor Corona von M&A-Advisern gesagt bekommen habe. Also da, glaube ich, müssen einfach Transaktionen gemacht werden, ob die Beteiligten jetzt wollen oder nicht. Und das gibt so ein bisschen Hoffnung und ich persönlich glaube, das Jahr 26 wird besser als 25. Aber wir werden dann wahrscheinlich im Dezember 26 wieder zusammensitzen und dann schauen wir, wer recht hatte. Ich hoffe, ich behalte recht.
Ja, das wäre ganz schön. Du bist ja sowohl Bankenvertreter als eigentlich auch Vertreter von einem Debt Fund. Ihr habt ja beides im Angebot, war, glaube ich, sogar der erste Spieler in Deutschland, der die Unitranche konnte. Wenn das so ist, dass die Debt Funds so unter Anlagedruck stehen und sich dem vermutlich auch weniger gut widersetzen können, als Banken das können, wird das dazu führen, dass die ihre Rolle weiter ausbauen? Ich meine, wir haben es gerade von Paul gehört, im Small- und Mid-Cap-Segment sind sie schon sehr, sehr präsent. Im klassischen Corporate-Segment hattest du vorhin kurz angedeutet, da gibt es schon ein paar erfolgreiche Spieler, aber ehrlich gesagt, das ist minimal, kann man in Zahlen, glaube ich, kaum messen, was den Gesamt-Corporate-Markt anbelangt. Und im großvolumigen Bereich sieht man sie auch nicht so viel. Also werden sie in diese beiden Segmente reindrängen im nächsten Jahr?
Also auf jeden Fall, dieses Corporate-Segment wird wachsen, aber sehr langsam. Die Debt-Fund-Aktivität für Large Cap, je nachdem, wie die Märkte laufen, auch je nachdem, wie die Banken auch bereit sind, große Transaktionen zu underwriten und zu finanzieren, werden weiterhin auch Debt-Funds bei großen Transaktionen Relevanz haben. Wir hatten es gesehen bei Aareon, das war über 1 Milliarde Debt, was in der Unitranche eingesammelt wurde. Und Debt-Funds können mittlerweile mehrere Milliarden dann auch alleine halten, Das ist keine Ausnahme. Es ist teurer, es gibt aber verschiedene Vorteile und auch Beweggründe, warum Private Equity diesen Weg dann geht. Also wir werden dort weiter Aktivität sehen und auch eine Expansion in der Größenordnung von Debt Funds.
Mhm. Sieht es denn bei euch aus, Bernd? Mal gesetzt den Fall, die Debt Funds schaffen es tatsächlich im Corporate-Segment stärker Fuß zu fassen, vielleicht auch gerade da, wo die Risiken ein bisschen höher sind und die Banken nicht so begeistert. Ist das für euch eine gute oder eine schlechte Nachricht? Könnt ihr mit Debt Funds besser oder schlechter als mit Banken arbeiten?
Wir haben mit beiden schon Erfahrungen gesammelt, natürlich mit Banken öfters als mit Debt Funds. Das ist klar, weil es einfach öfters vorkommt. Aber wir haben mit Debt Funds schon gemeinsam auch Banken abgelöst, um hier eine neue Finanzierungsstruktur zu bringen. Zum Schluss ist immer dasselbe. Wir brauchen eine freie Forderungsstruktur, also die Globalzession. Wenn es gibt, muss aufgelöst werden. Und wenn es nicht gibt, muss es so bleiben. Und das ist mit beiden verhandelbar. Was schneller geht, kommt tatsächlich auf den Fall an und wie tief der jeweilige Partner schon drin ist. Aber wir haben dieses Jahr 1-2 Fälle, die wir einfahren, wo wir gemeinsam mit Debt Funds in einer Umbruchsphase eingestiegen sind und die Hausbank komplett abgelöst haben. Und wir waren uns sehr, sehr schnell mit dem Debt Funds einig. Von dem her, ich sehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber.
Okay, ja, das ist ja schon mal schön. Dann lass uns mal zu dem kommen, worüber wir implizit schon vielfach gesprochen haben, nämlich die Restrukturierungsfälle. Also wir haben, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass niemand so richtig die schwachen Risiken haben will oder die sie haben wollen, nehmen so hohe Preise, dass es dann auch wieder nicht funktioniert. So, nun werden gute Risiken manchmal zu schlechten Risiken. Und da würde ich gerne vielleicht von dir, Oliver, mal aus Bankensicht, aber auch Debt Funds Sicht hören. Ist das ein Phänomen in der Breite in den Portfolios der Banken, dass tatsächlich die Ratings abschmieren und tatsächlich sogar echte Sorgenkinder aus einstmals guten Kunden werden?
Ich glaube, das gehört grundsätzlich natürlich auch zum Bankengeschäft, dass nicht alle Kredite vollständig bedient werden und auch, dass es mal Ausfälle gibt. Das ist natürlich bedauerlich, aber das gibt es. Wir sind natürlich da sehr selektiv schon bei der Auswahl der Kredite und begleiten dann auch mit speziellen Teams dann in Restrukturierungsfällen unsere Kunden. Und das Gleiche gilt dann auch bei Debt Funds, obwohl unser Debt Fund natürlich auf der Manpower-Seite etwas kleiner aufgestellt ist und nicht unbedingt die Manpower hat, aber die kann man dann auch extern dann natürlich sich hinzuziehen.
Paul, ein Kollege aus dieser Runde sprach neulich mal von einer Zombiezucht der Finanzierer. Ist das was, womit du was anfangen kannst?
Zombiezucht, ja, mit dem Wort kann ich was anfangen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich darunter verstehen soll, dass das in vollem Gange ist in der Breite. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger der Fall. Ich denke, die Zeiten, dass Banken über Jahre hinweg so Zombies im Portfolio geduldet haben, das ist, glaube ich, vorbei. Ich denke schon, dass da konsequenter agiert wird. Insgesamt ist ja seit der Finanzkrise die Professionalität Krisenmanagement bei den Banken grundsätzlich gestiegen. Ich denke, das Capacity-Problem, das Bernd vorhin angesprochen hat, das ist real. Also wir sagen, mit steigender Anzahl von Restrukturierungsfällen werden manche Banken punktuell sicherlich auch mal überfordert, was für uns jetzt aber wiederum als Beratungsbusiness natürlich eher entgegenkommt, weil wir eben das dann mit auffangen können. Wir agieren ja sowohl auf Kreditgeber- wie auch auf Kreditnehmerseite, je nach Case. Und insofern ist das auch ein Geschäft, von dem wir sehr, sehr stark leben. Und das in der Tat in den letzten 2-3 Jahren eigentlich unser Geschäft dominiert hat. Die großen publikumswirksamen Restrukturierungen, da würde ich sagen, hat es jetzt vielleicht ganz kurz mal einen Moment gegeben, wo es etwas weniger neue Fälle gab. Allerdings sind wir jetzt mit den nächsten Themen wie im Glasfaserbereich zum Beispiel, wo es doch ordentlich rumpelt. Da kommen noch ein paar große bekannte Namen, die hier restrukturiert werden müssen. Und auch weiterhin im Automotive, weiterhin im Retail etc. Also diese Fälle werden nicht ausgehen. Es ist auch so, dass insgesamt dieses Jahr die Anzahl der Insolvenzen gestiegen ist gegenüber Vorjahr, auch um rund 10%. Das zeigt schon, dass wir, ja, dass es Problemfälle halt zur Genüge gibt. Ja.
Bernd, du hattest ja tatsächlich gesagt, die Banken kommen da an ihre personellen Grenzen. Vielleicht gibt es auch einfach zu wenige, die noch Restrukturierungsexpertise haben. Sind ja auch viele aus dem Markt ausgeschieden, muss man auch sagen. Erlebst du denn in den Restrukturierungen, und ihr seid ja doch bei zahlreichen dabei, dass Banken tatsächlich auch mal Kreditengagements abtreten, verkaufen? Sprechen wir seit vielen Jahren drüber, aber dieser Markt, zumindest im mittelständischen Segment, kommt so richtig nicht aus dem Quark, oder?
Das stimmt. Also ja, wir sehen's. Und es stimmt, es kommt nicht aus dem Quark. Gebe ich dir beides mal auch recht. glaube, so ein Stück weit ist auch ein bisschen die Frage, in welcher Größenordnung sind wir unterwegs? Macht es Sinn, 10, 15, 20 Millionen Kredit abzuwickeln und zu verkaufen, oder ist es einfach zu klein und der Aufwand zu groß? Bei den ganz Großen ist es sicherlich, kommt es öfters vor. Da haben wir aber noch nicht so viel Insolvenz. Ne? Die großen Insolvenzsteigerungen, manche reden sogar von 20% Wachstum dieses Jahr, ist eher im kleineren Segment. Die Großen nehmen auch zu, aber nicht im gleichen Maße. Von dem her ist es da, also sehen wir aber nicht so nachhaltig. Ich denke, das sind oft noch Prozesskosten und der ganze Aufwand der Abwicklung zu groß. Und auch auf der Käuferseite ist nicht so viel unterwegs, damit sich das Ganze rechnet. Aber das kann sich ändern. Auf deine Eingangsfrage an Paul, die Zombies, die sehen wir tatsächlich deutlich seltener als früher. Ich glaube, da hilft es jetzt ein unglückliches Wort in dem Zusammenhang, aber dass wir nicht mehr von 0% Euribor reden und also das Zinsen und das Geld wieder Geld kostet, hilft natürlich. Ne? Früher von 0% Zinsen keine Tilgung, da lebte ich lange auch ohne Ertrag. Das hat sich geändert. Ich muss wieder Zinsen bezahlen, der Euribor ist deutlich höher, Inflation ist gestiegen. Also ich habe Grundkosten wieder für die Finanzierung, und wenn ich die nicht erwirtschafte und nicht zumindest kapitaldienstfähig bin, nehmen die Insolvenzen zu. Daher weniger Zombies, mehr Tote, wenn man so möchte.
Ja, ich denke, Bernd hat da mit all diesen Punkten auf jeden Fall recht. Eins würde ich noch hinzufügen, vielleicht als Softfaktor: seit Einführung des Staruk, denke ich, haben wir in Deutschland auch einen Rechtsrahmen geschaffen, der Zombiebildung auch hilft zu vermeiden. Plus der Anteil an Debt-Fund-Transaktionen, von dem wir ja immer sprechen, führt, denke ich, auch dazu, dass, ja, wie wir gesehen haben, in manchen Fällen vielleicht dann der Debt Fund die Schlüssel übernimmt, aber eben die Insolvenz vermieden wird.
Ja, und eins vielleicht auch noch, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was sind denn die Gründe für die Schieflage eines Unternehmens? Und da merken wir schon auch so ein bisschen eine Unterscheidung. Ne? Ich meine, ich denke, die deutsche Wirtschaft steckt in einem beispiellosen Umbruch. Wir haben einen riesen technologischen Wandel vor uns, wir haben die Zollkonflikte, wir haben geopolitische Themen. Und wenn ich als Unternehmer genau da drin stecke, ist es was anderes, bei meine Bank weiterhin zu bespaßen und dass es weitergeht und dass die Finanzierung steht, als wenn ich einen eigenen Ausfall gelitten hatte, wenn ich mal aufs falsche Pferd gesetzt habe und die Gründe für meine Krise relativ schnell abbaubar sind. Wenn meine ganze Unternehmung drauf abstellt, einen Teil von einem Benzinmotor zu bauen und ich jetzt in der Krise bin, wird es, glaube ich, schwieriger, Leute zu überzeugen, dass es in 5 Jahren besser wird. Wenn mein größter Kunde in Russland sitzt oder saß, oder wenn ich extrem auf günstige Energie angewiesen bin, wenn ich sehr viel nach Amerika importiere und das mein größter Markt ist und die Finanzierer eben nicht sehen, dass ich hier kurzfristig eine Lösung herbeiführe und ich aber keine Alternativen habe in meinem Geschäftsmodell, dann wird es deutlich schwieriger, Finanzierer zu finden, weil ich einfach in einer Umbruchsphase bin. Und dann kommt es tatsächlich auf die Größe. Dann bin ich groß genug und kann vielleicht verkaufen oder kann den Teil über ein Carve-out loswerden an jemanden, der das besser handeln kann, der einen besseren Mix hat, geht's vielleicht weiter. Aber wenn ich diese Masse und diese Mindestgröße nicht habe, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig, einen Finanzierer zu finden, egal ob auf Debt oder auf Private Debt oder auf Bankenseite.
Oliver Paul hatte gesagt, Private Debt übernimmt dann eben auch mal den Schlüssel. Das stimmt. Das kommt vereinzelt vor, aber jetzt tatsächlich nicht in der Breite, würde ich sagen. Und wir waren uns ja alle unsicher, als diese Spieler den deutschen Markt betreten haben. Wie würden die sich eigentlich in der Krise verhalten? Die Banken haben da sehr schwarz gemalt, aus, glaube ich, ganz eigenen Beweggründen heraus. Und nun sehen wir eigentlich die erste wirkliche Bewährungsprobe. Also was ist denn dein Zwischenfazit? Ist es wirklich so, dass die sehr viel systematischer und sehr viel strenger restrukturieren und im Zweifel dann vielleicht auch das Equity nehmen? Oder ist es nicht doch eher so, dass die auch einfach vorwiegend versuchen, die Probleme auszusitzen?
Ich glaube, ein Debt Fund wird immer versuchen, zusammen mit dem Equity-Partner und dem Management eine Lösung zu finden. Was ich aber auch glaube, dass Debt Funds wesentlich konsequenter sind als Banken und dann auch eher und schneller einen Schlüssel nehmen. Es gibt keine Statistiken, aber es gibt doch einige Fälle, wie Paul auch schon gesagt hat, wo Debt Funds aktiv dann die Schlüssel genommen haben und das Geschäft weiter fortführen. Bei den Banken eher weniger, traditionell, weil als Bank möchte man in der Regel kein Eigentümer sein. Beim Debt Fund ist sozusagen die Motivation, das Geld nach Hause zu bringen, auch dann nochmal vielleicht ein Tick weit größer, weil auch die Fundmanager teilweise selbst investiert sind oder größtenteils selbst investiert sind in Fonds und natürlich etwas unternehmerisch denken als ein Bankangestellter. Also von daher gibt es so Schattierungen und Banken versuchen dann, wenn es schwierig wird und es wirklich nicht weitergeht, dann im Sekundärmarkt zu verkaufen. Da gibt es auch Käufer, die dann vielleicht für 60 oder 70 Cent, je nachdem wie schlimm die Krise ist, dann nochmal kaufen. Oder wenn es dann ganz schlimm wird und dann in Distress geht, wie auch schon erwähnt, gibt es Distressed Funds, die dann natürlich einem das Problem auch abnehmen und man die Schlüssel gar nicht nehmen muss, sondern einfach dann auch den Haircut nimmt. Und manchmal ist der Haircut dann auch noch besser als das, was ich schon als Risikovorsorge im Buch habe. Also wenn ich das schon zu 50% abgeschrieben habe, vielleicht noch 60 dann bekomme, dann habe ich noch eine Zuschreibung. Also das kann auch dann manchmal ganz attraktiv sein, je nachdem, wie man das intern auch gesteuert hat, das Problem.
Bernd, wenn die Restrukturierung kommt, dann sind die Finanzierer gefragt. Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Es gibt die andere Gruppe, ohne die ihr, wenn ich es richtig verstehe, sowieso überhaupt gar nichts machen könnt, nämlich die wahren Kreditversicherer. So, was kannst du uns da berichten aktuell und was ist deine Erwartung für 2026, insbesondere wenn wir uns vielleicht mal überlegen, dass die Schwierigkeiten in der Wirtschaft noch ein bisschen breiter werden?
Von der Zunahme der Schwierigkeiten in der Breite müssen wir leider ausgeben, da gebe ich dir recht. Die Kreditversicherer, und wir brauchen eben im Factoring das Limit auf den Debitor, das ist richtig, sind noch ruhig. Wir haben in 25 eine deutliche Zunahme an Insolvenzen gesehen, aber noch mit einer erträglichen Ausfallsumme. Also die Schäden nehmen zu, aber sind, glaube ich, noch bei den meisten in einem sehr, sehr erträglichen Maße. Bei uns im Haus, wir haben auch einen Anstieg, aber das ist noch also weit weg von der kritischen Masse. Wird es in 26 mehr werden? Gehen wir alle davon aus, ja. Noch sind die Kreditversicherer, glaube ich, entspannt. Es gibt gewisse Branchen, wo man mehr Augenmerk drauf legt und wo die ersten Krisen zeigen, also verspätete Zahlungen, Überfälligkeiten, die eingehen, schneller zur Reaktion führen als in anderen Branchen. Wir sehen einige Länder, wo die Versicherer vorsichtiger und aufmerksamer werden und kleine Veränderungen, kleine Nuancen schneller zu einer Reaktion führen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich hier eigentlich noch eine relativ entspannte Branche. Wenn man die Overall-Zahl an Insolvenzen sieht, sind wir noch lange weg von den Top-Zahlen, die wir vor Corona oder ein paar Jahre davor hatten. Also wir sind steigend, ja, aber noch auf einem normalen Verhältnis. Und was dazu kommt, wir sind zwischenzeitlich im Factoring technologisch weiter, dass, ich denke, die meisten Factoring-Anbieter mehrere Limite kombinieren und addieren können. Also es ist keine Besonderheit mehr zu sagen, man hat einen Erstversicherer, meistens einer der großen Anbieter, plus eine Limit-Plus-Lösung von einem der zahlreichen kleineren Anbieter, die dann das Erstlimit verdoppeln. Und so in dieser Kombination kommt man in den meisten Fällen noch zu einer austräglichen Annahmequote und dementsprechend zu einer guten Finanzierungsquote.
Solange dieses Limit aufrechterhalten wird. Und das hat sicherlich viel mit Kommunikation zu tun. Paul, die Kreditversicherer werden nicht müde zu jammern, dass sie zu spät ins Boot geholt werden. Ist das was, was auch die Debt Advisor einfach ein bisschen zu wenig am Schirm haben?
Also ich denke, wenn du einen guten Restru-Advisor halbwegs frühzeitig an Bord nimmst, der vergisst das nicht. Also das ist ganz klar, dass du einen wahren Kreditversicherer früh an Bord nehmen musst, um Restrukturierungsmaßnahmen zu besprechen. Denn wenn der dir abtrünnig wird, dann stürzt das ganze Ding wie ein Kartenhaus zusammen. Das ist aber keine neue Weisheit und das weiß jeder Restru-Berater da draußen, der herumläuft. Insofern, wer das natürlich vielleicht unterschätzen mag, ist, wenn Unternehmen lange Zeit versuchen, alleine zu verhandeln. Ja, und das ist nun mal leider das, was doch häufig passiert, dass dann ein CFO glaubt, er hat ja alle Argumente auf seiner Seite und hat die Ratio auf seiner Seite und unterschätzt dann aber vielleicht die Gemengelage oder auch vielleicht irgendwelche geschäftsstrategischen oder politischen Einflüsse, die die Banken wiederum bewegen können. Und da kann es durchaus vorkommen, das sehen wir durchaus, dass dann ein Manager eben zu spät diese Zusammenhänge erkennt oder zu spät einen Berater an Bord nimmt. Aber wie gesagt, also das ist ein ganz wichtiges Thema, wie du richtigerweise ansprichst. Und das darf in keiner Restrukturierungsverhandlung vergessen werden.
Oliver, ich glaube, wenn man mal zusammennimmt, worüber wir jetzt in der vergangenen, Stunde gesprochen haben, kann man, glaube ich, sagen, an Herausforderungen mangelt es nicht. So, wissen die Finanzierer alles? Ihr auf jeden Fall. Ich hoffe, die anderen wissen es genauso gut. Du hattest schon mal angedeutet, dass wir möglicherweise im nächsten Dezember wieder zusammensitzen. Würde mich freuen. Werden wir dann auf ein gutes Finanzierungsjahr zurückblicken? Oder werden wir uns die Haare raufen und sagen, wow, das war schon ganz schön schwierig?
Also, ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, das Finanzierungsjahr wird in 26 gut werden. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen dann abhängig von den Beteiligten und Akteuren. Die einen machen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und wir sind bereit, für unsere Kunden weiter Finanzierungen anzubieten. vielleicht ein bisschen weniger Leverage. Wenn die Aussichten natürlich etwas trüber sind, dann werden wir nicht die super aggressive Leverage nehmen, weil wir uns nicht die Restrukturierung selber basteln. Also von daher sage ich immer, ein maßvoller Leverage, gerade bei unsicheren Zeiten und unsicherem Ausblick, kann man trotzdem Transaktionen noch gut strukturieren.
Hm. Während ihr blüht auf, wenn es schwierig wird, wird darum 26 für euch ein gutes Jahr?
Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich weiß, mein Chef hört die Folge und wir haben die Planung für 26 noch nicht ganz verabschiedet. Aber ich hoffe, die wird ja nicht heute ausgestrahlt, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich gehe davon aus, dass für Factoring es in 26 ein sehr, sehr gutes Jahr wird. Ich bin mir sicher, es gibt weiter steigende Restrukturierungsfälle, die neue Liquidität braucht für die Durchfinanzierung. Da stehen wir Gewehr per Fuß. Die Carve-Outs auf Druck von Transformation und Veränderungen werden deutlich zunehmen. Oliver, du sagtest, die PEs müssen eine Menge verkaufen, weil die Anlagezeit vorbei ist. Wir haben eine Menge Anleihen, die nächstes Jahr und übernächstes Jahr refinanziert werden müssen. Also es spricht wirklich eine Menge dafür, dass es für Asset-Based-Länder, für Factoring ein sehr, sehr gutes Jahr wird.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Paul, die Debt Advisor haben sich im Markt fest etabliert, in den vergangenen Jahren auch Dinge finanziert. Ich hatte es, glaube ich, angedeutet, die der Kunde vielleicht auch alleine hingekriegt hätte. Jetzt gibt's wirklich Herausforderungen, wo es euch braucht. Wird das für euch ein gutes Jahr, auf das du dich freust?
Ja, definitiv. Also erstens mal kann ich sowieso jedem nur empfehlen, sich trotzdem einen Berater zu nehmen, selbst wenn es einfach ist. Denn wir nehmen ja den Kunden auch die ganze Arbeit ab. Ja, und das ist nicht zu unterschätzen, wie viel Arbeit so ein Finanzierungsprozess eben machen kann. Und ja, wer Qualität will, geht halt zu einem guten Berater. So, Ausblick aufs kommende Jahr. Wir sind insgesamt für unser Geschäft gesamt sehr positiv. Glaube ich jetzt an einen riesen Peak oder so? Nein, das eigentlich nicht. Ich denke, es ist aus meinen vorherigen Ausführungen schon herausgekommen. Insgesamt erwarten wir eigentlich, dass der Markt sich so weiterentwickelt. Also wir sagen, es wird einen höheren Anteil Restrukturierung geben. Es wird aber auch ein gewisses Wachstum geben im Leverage-Loan-Bereich, sowohl bei New Issuance als auch bei Refi-Themen. Es wird ein bisschen mehr M&A-Aktivität hoffentlich geben, aber ich sehe jetzt keinen Step-Change kommen. Ja. Und ja, für unser Geschäft bedeutet das insgesamt, dass es halt so weitergeht. Letztes Jahr war bei uns ein absolutes Rekordjahr. Das lag aber vor allem an einer Konzentration an sehr vielen extrem großen Restrukturierungsfällen, die bei uns im Hause landeten. Wir haben dieses Jahr da vielleicht ein oder zwei Fälle weniger. Deswegen hat es dieses Jahr mehr oder minder stagniert. Und ich würde den Ausblick ähnlich sehen fürs kommende Jahr. Also uns wird es nicht langweilig. Wie du sagst, die Nachfrage ist grundsätzlich hoch nach unseren Beratungsleistungen aufgrund der vielen Unsicherheiten, die für Unternehmen und Investoren da draußen generell herrschen. Und weil auch die Finanzierungsmärkte halt immer unübersichtlicher und komplexer werden. Ich meine, die neuen Debt-Fund-Namen sprießen immer weiter raus. Wir haben von alternativen Finanzierungsprodukten und Instrumenten gesprochen und so weiter und so weiter. Ja, also die einzige Konstante ist die Veränderung.
Ja, das ist auch ein gelungenes Schlusswort, würde ich sagen. Wo wir uns sicherlich alle einig sind, es wird definitiv ein spannendes Jahr 2026, auf das wir uns alle gemeinsam mit unseren Hörern, glaube ich, freuen dürfen. Spannend fand ich auch die Diskussion, hat mir sehr, sehr gut gefallen, waren, glaube ich, eine ganze Reihe wirklich interessanter Aspekte dabei. Dafür sage ich euch meinen ganz herzlichen Dank. Und all unseren Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com